Schön und gesund. Der Beauty Talk mit Dr. Matthias Koller und Stefanie Sperr.
Neue Folge, neues Thema. Heute dreht sich alles um die Männer. Weil, wenn wir jetzt an Schönheitschirurgie denken, oder Matthias, dann denken die meisten, machen Frauen und Männer eher weniger. Wobei man sagen muss, dass im Jahr 2024 auch sich immer mehr Männer unter das Messer legen, beziehungsweise Anti-Aging-Methoden anwenden. Weil die Top 3 bis 4 beliebtesten Schönheitsoperationen bei Männern ist einmal Fettabsaugung, Lidstraffung und die Reduktion der Männerbrust und dann Haartransplantation. Siehst du das bei dir in deiner Praxis auch so?
Ja, das genau, kann ich so unterstreichen. Die vier, die du aufzählt hast, kann man sagen, ist auch bei uns in der Praxis, sind das die häufigsten Eingriffe bei Männern.
Genau. Wenn man jetzt Männer als Patienten vergleicht mit weiblichen Patientinnen, aus deiner Erfahrung und natürlich auch mit dem Umgang der Menschen, wo liegt der Unterschied? Außer beim Geschlecht natürlich.
Ich finde gar nicht den Unterschied so wahnsinnig groß. Also sie haben genauso das Anliegen, mit dem sie kommen, dem irgendein Problem zugrunde liegt. Also sei es jetzt bei der Männerbrust, weil du das angesprochen hast, die Gynäkomastie ist ja sehr häufig. Gibt es ja die echte oder also die Pseudogynäkomastie, wo nur Fettgewebe sie angesammelt hat, oder auch die, wo wirklich ein Drüsenkörper tastbar ist. Mhm. Die erklären da genauso wie die Frauen, was sie halt stört. Und da ist gar nicht so viel Unterschied vom Handling her oder vom Umgang her.
Ist das Thema Schönheitschirurgie bei Männern genauso angekommen wie bei Frauen? Also ich finde ja, heutzutage reden Frauen da sehr offen drüber. Ist das bei Männern auch so? Über die Eingriffe, ja, die es machen haben lassen?
Absolut. Also ich denke, dass das genauso kein Tabu mehr ist, also dass auch die Männer untereinander reden und sie oft auch den Tipp geben, du, da war ich oder ich habe einen Bekannten, der war dort. Also die reden sicher drüber. Und kommen da jetzt auch nicht mit einem Schamgefühl daher oder so. Sollte auch so sein. Es ist ja nicht so, dass man das jetzt macht, auch als Mann jetzt, um schöner zu werden. Das ist ja nicht der vordergründige Aspekt dessen, warum sie kommen, sondern jetzt ein Beispiel, um bei der Gynäkomastie zu bleiben, das ist etwas, was sich in der Pubertät entwickelt, dann meistens zurückgeht oder auch nicht. Und wenn es bleibt, diese sogenannte Gynäkomastie, dann ist es etwas, was die belastet über viele Jahre. Insbesondere dann, wenn sie trainieren anfangen und dann merken, komisch, da bei der Brust, das verbessert sich nicht. Also es bleibt und die Brustwarze schiebt sich so nach vor. Ich habe so ein bisschen eine weibliche Brustform dadurch. Ja, und das ist etwas, was meistens eh schon länger dann im Kopf herumspuckt und irgendwann sagen sie, jetzt möchte ich eigentlich was dagegen machen und lass mich mal beraten.
Also wenn der Leidensdruck hoch ist, dann geht auch Mann zum plastischen Chirurgen.
Genau, ja, da muss er eine gewisse Schwelle natürlich erreichen, weil so aus Jux und Tollerei kommen weder Frau noch Mann zum plastischen Chirurgen. Es ist schon etwas, was einen belastet oder stört, also zumindest einmal massiv stören muss, damit man mal hingeht. Und ich sage mal, das sind Dinge, die man eigentlich sehr gut lösen kann und die man auch nur durch eine Operation lösen kann. Also eine Gynäkomastie geht von alleine nicht weg. Mhm. Es sei denn, es liegen da wirklich hormonelle Dinge, Medikamenteneinnahme und so weiter zugrunde und man würde die reduzieren oder weglassen. Aber grundsätzlich kann ein einmal gewachsener Drüsenkörper nicht mehr von alleine verschwinden. Und da ist eben die sogenannte Extirpation, das heißt das Herausnehmen über einen Randschnitt an der am Warzenvorhof macht man das in Kombination mit Fettabsaugung, um dem Ganzen eben noch Kontur zu geben, um auch die Form zu verbessern. Und dann hat man das eigentlich in einem Eingriff behoben.
Gehen wir zum beliebtesten Eingriff bei Männern. Schauen wir uns die Fettabsaugung an. Im Vergleich zu Frauen, ist da von der Fettbeschaffenheit oder der Art der OP, gibt es da Unterschiede oder ist Fett gleich Fett?
Nein, es gibt vor allem also bei Männern und Frauen einfach die unterschiedliche Fettverteilung. Mhm. Und da ist bei Männern klassisch so, dass vor allen Dingen der Unterbauch oder überhaupt der Bauch und die Hüften meistens der Grund sind, warum die Männer kommen. Bei Frauen ist eher auch der Oberschenkelbereich, das ist bei Männern eigentlich gar nicht oder kaum das Thema, weil einfach die Fettverteilung da so ist, dass es selten an den Oberschenkeln ist, sondern eher eben am Bauch und an den Hüften. Man muss halt aufpassen, ist es wirklich ein Bauchfett, das man absaugen kann bei Männern? Also ist es außerhalb vom Bauchraum Oder ist es ein Bauch, der einfach nach vorne steht und eigentlich hart ist, wenn man draufgreift? Dann ist es nämlich ein Zeichen, dass es nicht das subkutane Fettgewebe ist, sondern dass es das intraabdominelle Fett ist. Das heißt, das Fettgewebe, was innerhalb vom Bauch ist und was die Organe umgibt. Und das kann man natürlich.
Inneres und äußeres Fett. Kann man das so übersetzen?
Ja, genau, genau. Und das innere Fett, also das, was in den Bauchorganen oder um die Bauchorgane liegt, um den Darm etc., das kann man natürlich nicht absaugen. Also es kommt auch da vor, dass man dann manchmal sagen muss, das lässt sich so nicht lösen. Ja. Das ist nur durch eine Lebensstiländerung möglich zu verbessern. Aber die meisten Männer, die kommen, sind sportlich, sind oft da im Fitnessstudio und sagen, ich habe eine Stelle, die nicht weggeht, obwohl ich trainiere, obwohl ich mich eigentlich gesund ernähre, aber das bleibt. Und das saugt man dann ab und komplettiert dann quasi die sportliche Figur dadurch.
Jetzt haben wir ja auch schon mal in einer Folge über das Thema Fettabsaugung gesprochen, detaillierter natürlich, aber du hast das ja auch ausprobiert. Also das können wir ja heute auch nochmal sagen. Wo hast du dir Fett absaugen lassen? Du wolltest das ja deshalb ausprobieren auch, damit du weißt, wie fühlt es sich an, wie lang ist die Regenerationszeit und wie ist es, dass du das dann auch deinem Patienten so weitergeben kannst, als eigene persönliche Erfahrung. Stimmt das so?
Genau, das ist der eine Aspekt. Natürlich muss ich ja zugeben, es hat mich selber auch gestört. Ja, ich war sportlich und mir hat am Unterbauch immer so eben das gestört, dass das nicht ganz weggegangen ist, ja, dass das so hartnäckig war. Und ich war damals noch im Krankenhaus und habe meinen Chef dann gefragt, ob er mir das absaugen kann. Wir haben das dann in Lokalbetäubung gemacht. Ich habe dann am nächsten Tag wieder gearbeitet. Also das war so quasi zwischendurch. War eine, was du sagst, stimmt schon. Wenn man das einmal gemacht hat, dann kann man natürlich das Ganze relativ gut nachempfinden. Also wenn jetzt jemand, der Patient bei mir ist und ich sauge den ab, dann weiß ich, wie sich das anfühlt. Wobei ich sagen muss, wir saugen eigentlich fast ausschließlich in Narkose ab, weil es in Lokalbetäubung alleine einfach nicht angenehm ist. Und ich habe aber aus dem heraus, muss ich sagen, absolut einen Benefit gezogen, weil eben das Fettgewebe an dieser Stelle nie so zurückgekommen ist. Und es ist mittlerweile, ja, das ist über 10 Jahre, ist das sicher her.
Weil einmal abgesaugt, kann es ja da nicht mehr werden, aber dafür an anderen Stellen.
Genau, wenn man zunimmt, genau.
Das haben wir in dem Podcast zur Fettabsaugung ja detaillierter besprochen, dass man quasi sie die Fettzellen ja so vorstellen kann, du hast das damals erklärt, wie Weintrauben, dass die wie so Weintraubenreben die Fettzellen angeordnet sind. Und wenn man abnimmt, werden die quasi, wie wenn es dann Rosinen werden, schrumpfen es zusammen. Und wenn man dann wieder zunimmt, dann werden die Trauben wieder fülliger. Das heißt, wenn du das dann abgesaugt hast, kann eigentlich keine neue Fettzelle entstehen, aber überall sonst
ja,
sucht sich dann den Weg so auf die Art. Wenn man jetzt Männer und Frauen vergleichen aus deiner Erfahrung, wer ist wehleidiger? Wer hält mehr aus? Wer sudert weniger?
Ich glaube, jetzt würde jeder erwarten, dass ich sage, die Frauen sind tapferer und die Männer sind wehleidig, oder?
Hätte ich jetzt so mal auch vermutet?
Ich kann es, aber auch da muss ich sagen, das kann man so nicht pauschal sagen. Ich finde eigentlich, wehleidig ist überhaupt kein Patient bei mir. Weil es hat jeder ein unterschiedliches Schmerzempfinden. Das ist wirklich so. Und wenn jetzt jemand sagt, es tut ihm weh, dann tut es ihm weh. Ja? Und dann sage ich nicht, ja, das darf aber nicht wehtun. Oder das müssen sie jetzt aushalten oder sie sind jetzt wehleidig. Weil es ist ja sein Empfinden. Also es tut ja weh. Und da ist eher die Aufgabe vom Arzt, dass man sagt, okay, was kann ich machen, um es möglichst, eben individuell möglichst angenehm zu gestalten. Das kann man schon machen. Es gibt viele Dinge, die man in der Chirurgie machen kann, speziell jetzt in der plastischen Chirurgie, in der Schönheitschirurgie, die einfach möglichst schmerzarm sind. Und das fängt an beim Operieren, ja, wie geht man mit dem Gewebe um, da haben wir ja schon öfter drüber gesprochen, dass man möglichst atraumatisch arbeitet als Chirurg. Und dass man aber auch die richtigen Schmerzmittel gibt. Also da wird auch oft zu wenig geschaut. Ja? Also man kann ja nicht jetzt bei jedem Patienten das gleiche Schmerzmittel oder die gleiche Schmerzmedikation geben, weil jeder das unterschiedlich empfindet. Und das sollte man adaptieren. Also individuelle Schmerztherapie und da einfach schauen, dass das ist eigentlich schon die Aufgabe von uns, zu schauen, dass das Ganze möglichst angenehm ist. Und die Rückmeldung das muss ich schon sagen, oder bin ich eigentlich schon froh darüber, die Rückmeldung ist fast immer, dass das überhaupt nicht schlimm war. Okay. Auch wenn wir jetzt Eingriffe in Lokalbetreuung machen, Oberlidstraffen zum Beispiel, dann ist das meistens die Rückmeldung. Und da ist auch zum Beispiel so, wie dick ist die Nadel, mit der die Lokalbetäubung setzt. Also wir nehmen eine Mesonadel, die natürlich beim Einstich viel weniger wehtut, als wenn ich jetzt eine dickere Nadel nehme.
Mesonadel ist Abkürzung Mesotherapie?
Genau, das sind quasi die dünnsten Nadeln, die es gibt für die Hautbehandlung.
Nimmt man auch für Botox, oder? Oder sind das wieder andere?
Die sind zwar auch dünner, aber ein bisschen dicker. Und dann gibt es eben noch dünnere. Und es ist irgendwo logisch. Das eine ist, dass man schaut, dass die Nadel möglichst dünn ist, möglichst scharf ist. Das ist sowieso klar. Das heißt, dass man auch eine Nadel öfter austauscht. Also wenn ich jetzt operiere in Lokalbetäubung und ich habe zwei Seiten wie bei den Augen, dann nehme ich nicht die gleiche Nadel für die zweite Seite, weil auch wenn man nur einmal eine biegst oder zweimal, ist sie trotzdem nicht mehr ganz so scharf wie beim ersten Mal. Und wenn das abstumpft, dann tut es mehr weh. Also die Haut muss einfach schnell perforiert werden. Das ist immer ganz wichtig. Wir könnten eine eigene Folge machen, am besten eine Lokalbetäubung gibt. Ja, also das
wir uns auf die To-Do-Liste schreiben, bitte. Genau.
Warum aber nicht? Es ist wirklich so, je schneller man durch die Haut durchsticht, desto weniger tut es weh. Und ganz schlimm ist so, langsam vorarbeiten, ganz langsam rein, das tut natürlich viel mehr weh. Und dann ist es aber wichtig, wenn du mal in der Haut drinnen bist, dann musst du die Lokalbetäubung oder was man immer auch da initiiert, sehr langsam und ohne Druck reingeben. Und da ist zum Beispiel besser, man nimmt keine große Spritze, sondern eher eine kleinere Spritze. Das ist einfach, man schaut insgesamt, dass man wenig Stempeldruck drauf hat. Und das sind so Kleinigkeiten, weißt? Also wo du schon sehr schmerzschonend umgehen kannst.
Aber das gilt ja für Männer und Frauen. Jetzt gehen wir wieder zurück zu den Männern. Ich finde, aktuell ist es so, dass das Thema Anti-Aging bei Männern Gehör bekommt. Früher hätte man gesagt, okay, ein Mann, der altert mit Würde, der braucht Falten, der braucht vielleicht ein bisschen eine gegerbte Haut, weil dann merkt man, der war wandern und der ist ein Abenteurer. Aber immer mehr Männer wollen eigentlich auch was für die Haut tun, ein Glow haben, vielleicht weniger Falten und greifen zu Anti-Aging-Methoden. Beobachtest du das in deiner Praxis auch, dass jetzt nicht nur die Frauen zu Botox-Fillern und Lasertherapien greifen oder Microneedling?
Ja, absolut. Also wir haben bei Männern zum Beispiel immer wieder auch Behandlungen zur Hauterneuerung und Hautverbesserung. Insbesondere da Microneedling mit Eigenblutplasma ist da sehr hoch im Kurs oder Radiofrequenz in Kombination mit Eigenblutplasma.
Gegen Aknenarben oder?
In dem Fall auch, ja, also entweder um Aknenarben zu verbessern, aber insgesamt um die Hautqualität zu verbessern. Also bei Männern spielen jetzt weniger vielleicht Filler mit Hyaluronsäure eine Rolle. Also das ist eher weniger, da schon eher Botox, da im Bereich der Zornesfalte. Mhm. Beim Mann muss man ja aufpassen, genau das. Der Mann hat meistens eher eine Stirnptose, das heißt die Augenbrauen sind tief, von Haus aus. Ja, sitzen ja die Augenbrauen bei Männern tiefer, wir haben ja nicht so einen schönen Bogen wie die Frauen. So, jetzt sitzen sie schon einmal gerade und tiefer und die Stirn beim Mann lässt auch mit dem Älterwerden ziemlich nach und es hat zur Folge, dass die Augenbrauen noch weiter runterdrücken.
Und dadurch, dass du in die Zornesfalte Botox initiiert, ist nicht nur die Falte weg, also man kann dann nicht mehr so böse schauen, sondern die Augenbrauen gehen auch ein bisschen rauf.
Genau, oder? Weil du quasi das Muskelspiel zwischen dem Muskel, der nach oben zieht, das ist der Stirnmuskel, und dem Zornesmuskel, der quasi nach unten zieht, hebst du zugunsten des Stirnmuskels auf. Das heißt, du hast den Gegenspieler, der nach unten zieht, entspannt und dann tut sich der Stirnmuskel leichter beim Heben. Und das ist der Grund, warum die Augenbrauen nicht wirklich jetzt deutlich höher werden, weil das schaut ja auch komisch dann aus. Aber sie werden
diese Spock-Augen.
Ja, genau.
Ja. Gemacht wird.
Sie werden stabilisiert. Mhm. Und du hast, egal was du machst, ob du jetzt am Computer arbeitest oder ob du ein Buch liest, ob du konzentriert schaust, du hast einfach dieses entspannte Gefühl. Und das machen Männer häufig. Also, und das Zweite ist eben das Eigenblutplasma. Das ist sowieso eine ganz tolle Behandlung, weil da ist nichts beigemischt. Das ist unser eigenes Plasma, das wir haben. in unserem Körper und über dessen Qualität ja auch wir selber entscheiden. Also je gesünder man sich da ernährt, desto besser ist auch die Qualität von dem Plasma. Darum sollte man vor so einer Therapie keine Schmerzmittel nehmen, keine Antibiotika, alles Dinge, die das Plasma in der Qualität auch verschlechtern. Also da kommen schon Männer auch häufig für diese Behandlungen und insbesondere auch Eigenblutplasma gegen Haarausfall. Also das, da haben wir natürlich auch viele Männer.
Das Thema Haartransplantationen, Haarausfall haben wir ja in einer extra Folge nur mal behandelt. Also wenn Sie da auch Fragen noch dazu habt, jederzeit einfach an podcast@koller-sperr.at, können wir gern wieder drauf eingehen. Das heißt, wir haben bei den Männern jetzt nicht nur als Top 1 OP Fettabsaugung, sondern sie wollen schon auch frischer und doch dann ein bisschen jünger ausschauen im Gesicht. Und was wären so deine drei Eingriffe, die am meisten gemacht werden, jetzt Anti-Aging-Eingriffen bei Männern?
Also wenn wir jetzt sagen, den nicht-operativen Bereich, dann hätte ich gesagt, Eigenblutplasmatherapie zur Verdichtung des Haarwuchses oder zur Stärkung des Haares oder Vorbeugung gegen Haarausfall, das ist einmal ganz vorne. Dann aber auch fürs Gesicht selber und Botox-Zornesfalte, also das sicher auch ganz gut. Das sind so die Top 3, würde ich sagen. Ja.
Im Vergleich zu den Frauen werden bei Frauen aber trotzdem mehrere Areale im Gesicht behandelt, oder? Was jetzt Anti-Aging-Methoden und Botox und Filler angeht.
Ja, also ich sage immer, wenn man jetzt die Verteilung sich anschaut, es sind natürlich, werden Männer mehr, vor allem aber auch dadurch, dass wir ja das Thema Haare stark anbieten und auch eben mit der Haartransplantation. Und das machen wir ja eigentlich ausschließlich für Männer, die Haartransplantation, weil bei dieser Methode, die wir haben, einfach die Haare doch rasiert werden müssen und das für Frauen oft schon ein anderes Thema ist. Wobei man so sagen muss, wir bei Männern rasieren sie nur hinten. Das Haar am Oberkopf kann normal bleiben, also da muss man nicht komplett rasieren. Aber die Verteilung ist schon so, dass man sagt, ja, ein Drittel, zwei Drittel ungefähr. Oder fast sogar 80-20. Aber wenn ich jetzt sage, Frauen-Männer-Verteilung bei uns.
Wenn wir uns jetzt nur kurz im Vergleich anschauen, Männerhaut und Frauenhaut, es gibt ja eigene Männerkosmetikprodukte, Cremen, Pflege, Serien und so weiter und speziell auf Frauen. Ist die Hautstruktur wirklich so unterschiedlich?
Das ist eine interessante Frage, weil, wie du weißt, wir haben ja diese Koller Naturkosmetik und ganz bewusst für beide Geschlechter. Also wir haben ja für sie und ihn, weil wir das eben vereinfachen wollen. Es ist so kompliziert mittlerweile mit der Kosmetik. Es gibt für Männer Kosmetik, für Frauen. Es gibt Tages-, Nacht und so weiter. Und das hier
viel Marketing, muss man sagen.
Natürlich, ja, und du kennst sie auch nicht mehr aus. Ja, und ja. Ich bin immer Verfechter des Keep it simple but effective Prinzips auch da. Und ich finde es ganz sympathisch, wenn man im Badezimmer gemeinsam steht und jeder kann die gleiche Creme verwenden. Und um auf die Frage zurückzukommen, natürlich gibt es Unterschiede in der Haut, dass man sagt, okay, die Männerhaut ist vielleicht grobporiger, sie ist vielleicht der Spur dicker und so weiter. Aber unterm Strich halte ich das in den allermeisten Fällen einfach für eine Marketing- und Werbestrategie, ja, wenn man jetzt da reine Männerkosmetik macht. Weil gerade so, ich bin ja wirklich viel beschäftigt mit der Herstellung von Kosmetik, bin ja selber im Rührlabor gestanden und ich weiß schon, dass diese Inhaltsstoffe, die wir da drin haben, für beide gleichermaßen gut sind.
Es soll aber jetzt kein Freibrief sein für alle Männer da draußen, dass die Kosmetikprodukte von ihren Frauen verwenden. Finger weg davon. Also ich würde da auszucken, das mag ich gar nicht. Kauft euch eure Produkte selber oder eben Produkte, die für sie und ihn sind.
Genau.
Das wäre eigentlich auch mal ein Thema, was wir uns auch anschauen könnten, nämlich die Pflegeprodukte, die du selber hergestellt hast, wie die wirken und was du hast, oder?
Ja, genau. Und da kann ich ein paar Tipps geben, wie man es selber mal herstellen kann. Also ich finde, das ist für jeden vielleicht interessant, einmal in der eigenen Küche so eine Creme herzustellen. Und da könnt ihr ein paar Tipps geben, wie man das macht, weil wenn man das einmal gemacht hat, dann beurteilt man auch Inhaltsstoffe auf Creme, die man kauft, ganz anders.
Als Abschiedsfrage würde ich gerne nur wissen, oder deine persönliche Einschätzung, dieses Stigma der Schönheitschirurgie bei Männern, hat sich das verändert in deinen Augen? Geht der Mann jetzt damit lockerer um als nur vor 10 Jahren?
Ja, ich glaube einfach, was ist der Grund, dass das jetzt angestiegen ist. Ich glaube, dass es der Wunsch ist, die beste Version von sich zu sein. Das gilt für die Frauen, das gilt auch für die Männer. Man will einfach etwas aus sich machen und man will das Beste aus sich machen. Und das ist ja durchaus ein heroisches Ziel, sage ich mal. Und ob man das durch den Fitnesstrend sieht, viele ernähren sich ja viel bewusster. Solange es nicht so ist, dass man sagt, okay, das sind jetzt Auswüchse, sondern es geht darum, seine beste Version zu sein und da einfach nachzuhelfen oder vielleicht sich nicht damit zufrieden zu geben, dass jetzt die Augenlider auf Halbmast hängen und man dadurch deutlich älter ausschaut. Und das und war vor 10, genau, vor 10 Jahren war das noch nicht so. Das sind alles Dinge, die sinnvoll sind. Nicht sinnvoll sind Sachen, die einfach in Richtung reiner Veränderung gehen, die nicht wirklich was mit seiner Version oder seiner besten Version zu tun haben, sondern die einfach komplett anders ausschauen lassen. Aber ehrlich gesagt, solche Anfragen haben wir selten und auch nicht von Männern.
Und auch nicht dieses, was jetzt gerade sehr trendig ist auf Instagram, auch bei Männern, diese Unterspritzung der Jawline, also dass man ein markanteres Unterkiefer hat, dass man da mit Fillern was tut. Ist das eher amerikanischer Trend?
Das ist ganz spannend und auch das wäre eine spannende Folge, über Instagram-Trends zu sprechen und die Realität dann oder was da dahinter steckt. Weil du Jawline ansprichst, ein total gehyptes Thema und wir haben immer wieder Anfragen, haben aber auch viele, denen wir das wieder ausreden, weil es gibt Beispiele, schau, was macht die Jawline, also die quasi markantere Gesichtskontur im Kieferbereich. Das macht eine Maskulinisierung, also das heißt, die Frauen schauen eigentlich männlicher aus, wenn sie das haben.
Man wird ja auch breiter dadurch dann.
Genau. Und du musst da schon gut überlegen, ja, welcher Frau, wenn wir jetzt mal von Frauen sprechen, bringt die Jawline was. Also es gibt Beispiele, gerade heute haben wir wieder interne Fortbildung gehabt und da haben wir uns Fotos angeschaut von so Prominenten. Ich weiß nicht, wie die Sängerin heißt, aber deutsche Sängerin. Da sieht man eben von 2018 bis jetzt die Entwicklung und du siehst, was da einfach schiefgegangen ist durch Unterspritzen der Jawline. Ja? Dann das Mittelgesicht, dann noch das Kinn, schaut komplett verändert aus, schaut überhaupt nicht mehr weiblich aus, einfach auch nicht schöner. Ja? Die wollte ja ursprünglich schöner werden. Das heißt, du kannst auch mit dem viel kaputt machen, wenn du es falsch anwendest. Manchmal kann die Contouring der Jawline schon sinnvoll sein, aber man muss immer aufpassen, für wen ist das ideal und für wen ist es gut. Und das muss letztendlich dann der Arzt oder die Ärztin entscheiden, ja? und einschätzen können.
Und das gilt ja für Männer und Frauen.
Genau. Und bei Männern sicher, das wird schon nachgefragt auch, ja, stärkere Konturierung der Jawline, aber nicht in dem Ausmaß, wie man es jetzt vielleicht glauben würde.
Wenn das vielleicht ein Thema für euch wäre, dass man sagt, okay, wir nehmen uns wirklich die Top 5 Instagram-Beauty-Trends vor und besprechen die gern, schreibt uns einfach eine Mail an podcast@koller-sperr.at, Koller mit 2 L und Sperr mit 2 R. Und dann könnten wir das als nächste Folge vielleicht auch mal machen. Ich glaube, wir haben jetzt eines bewiesen, dass es eigentlich gar keinen Unterschied mehr gibt zwischen Männern und Frauen, was Schönheits-OPs und Anti-Aging-Medizin angeht, weil unterm Strich will sich einfach jeder wohlfühlen, schöner fühlen und das Beste aus sich machen. Das hast du selber auch gesagt.
Ja, genau.
Also danke fürs Zuhören. Die nächste Folge dann wieder in 2 Wochen, immer am Mittwoch, pünktlich um 9. Freuen wir uns, wenn es wieder zuhört.
Schön und gesund. Der Beauty Talk mit Dr. Matthias Koller und Stefanie Sperr.